Winzern. Rebsorten Zusammensetzung.
Ich glaube, Kerner mit Muscatella.
Fuchs. Sehr gut, Max. Ich freue mich, hier euch zu begrüßen und in unserem ersten Episode des Podcasts Wein hat kein MHD. Unsere Episode heißt Art de Vivre. Ich begrüße Dominik, den Getränkefachmann.
Herzlich willkommen.
Ich begrüße Max, unseren Lehrgut-Bub.
Danke, dass ich da sein darf.
Und wir starten, Jungs, ich schenke euch mal ein, mit einem Neo-Weiß aus Klebronn. Dieser Wein wird nicht mehr produziert. 2020, der Jahrgang, was sagt ihr?
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das so meins ist, muss ich ehrlich sagen. Aber also.
Was trinkst du sonst? Was ist so deine Lieblingsrebsorte?
Naja, mittlerweile bin ich ja voll mit freitags immer mit dem Rotwein voll dabei.
Mhm. Gute Wahl.
Ja. So Trollinger oder so geht immer mal wieder, ne?
Darf ich euch das Rückenetikett mal vorlesen?
Sehr gerne,
na klar.
Also Neo Weiß 2020 trocken, ein Bouquet nach exotischen Früchten und Jasmintee mit verspielter Muskatnote und zartem Mandelaroma, unverkennbarer Typ mit kühler Noblesse und hohem Trinkfluss.
Hoher Trinkfluss unterschreibe ich so.
Das heißt, ich soll nachschenken.
Ja.
Gefällt euch das Etikett?
Ja. Also mir persönlich ja. Ich mag das, wenn es schlicht ist, wenn es modern ist, wenn es clean ist. Witziges Detail ist dieses N für Neo im Etikett. Okay. Gefällt mir gut.
Warum hat der Wein keinen Erfolg? Warum wird er nicht mehr produziert?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Mandelaroma schmecke ich kein bisschen raus, muss ich sagen.
Okay.
Ich vermute, Cuvées sind meiner Meinung nach ein bisschen verschrien. Als ich in dieses Weinthema reingekommen bin, war bei mir immer Cuvée. Meine Tante ist Winzerin und dann war ich immer so, Tante, was bedeutet Cuvée? Und da war immer so, naja, Cuvée ist so ein Zusammenschnitt. Das ist so, naja, wir haben ein bisschen hier was, wir haben ein bisschen hier was. Wir machen einfach aus diesem bisschen von beiden Seiten eins. Und dann war das immer so ein bisschen verschrien. So, das ist so, deswegen glaube ich, dass es bei vielen Leuten drin hängt und dass die sagen, naja, Cuvée, das ist halt so nichts Halbes, nichts Ganzes. Zumal nicht draufsteht, und da bin ich zu 100% davon überzeugt, es steht die Rebsorte nicht drauf.
Das heißt,
und viele möchten die Rebsorte lesen.
Das heißt, Rebsorte ganz, ganz wichtig hier
super
bei uns.
Richtig.
Aber Kerner, kennt das jemand? Weiß jemand Kerner, was das bedeutet? Kann auch eine Automarke sein.
Also ich habe Kerner noch nie gehört, muss ich sagen.
Ja?
Ja.
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und ich war erschrocken. Ich habe das nicht gewusst, aber der Kerner ist eine Kreuzung zwischen dem Trollinger und dem Riesling.
Halleluja. Und der ist, glaube ich, in Weinsberg gezüchtet.
Bei uns absolut richtig. 1929.
Halleluja. Und die Rebsorte, glaube ich, in den 70er Jahren gepflanzt. Das heißt also, es sind alte Reben.
Zu 100%.
Und aber keiner möchte mehr Kerner trinken. Junge Leute wollen was anderes. Ich habe nur gehört, in Südtirol wird diese Rebsorte gefeiert. Da ist sie super hip, aber bei uns ist sie leider am Aussterben.
Also wird die noch ordentlich, also gibt es die dort noch und wird auch hergestellt weiterhin?
Ja, auf jeden Fall hat sie Zukunft, weil sie hat Frucht, hat Kraft, hat Finesse. Aber ich glaube, wir haben hier in Württemberg den Fehler gemacht, dass die Weine oft im Literwein massentauglich gemacht worden sind.
Verramscht
ist ein gutes Wort.
Ja.
Und schade, dass dieser Wein es so nicht mehr gibt.
Warum Kerner?
Ja, warum Kerner? Weil Justinus Kerner war ein Philosoph hier bei uns in Württemberg. Und früher hat man halt dann gesagt, der heißt jetzt Kerner. Ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat. Und einige versuchen, Justinus K. zu machen. Das habe ich schon mal gelesen auf einigen Etiketten.
Ja.
Hat aber auch nicht so richtig funktioniert.
Ja. Als altbacken klingt.
Okay.
Ich finde, es klingt altbacken. Und ich bin ja jetzt so im mittleren Alter.
Ja.
Für dich muss es ja dann wahrscheinlich genauso, wenn du liest Kerner. Kerner wirkt einfach altbacken, muss ich ehrlich sagen.
Das ist schon
Da klingt so was Neues, so ein Muscateller klingt einfach cooler und frischer. Okay. Kerner ist so...
Ja, okay. Die Frage war jetzt auch, unser Podcast heißt ja Wein hat kein MAD. Macht euch das jetzt, wäre das jetzt euch zu alt, der Wein? Das ist von 2020, das heißt 4 Jahre alt. Oder ist das jetzt, hat der noch Frische, hat der noch Frucht? Oder sagt ihr einfach, nee, ich trinke nur junge Weine? Oder der Wein ist in Ordnung?
Der Wein ist absolut in Ordnung. Ich finde ihn super frisch.
Da schließe ich mich an.
Ja.
Schraubverschluss? Ist auf jeden Fall dazu, trägt dazu bei, dass, glaube ich, Wein frischer ist. Aber natürlich, es erinnert natürlich so ein bisschen an eine Sprudelflasche.
Mhm. Richtig.
Also von daher sage ich jetzt mal, weiß ich jetzt nicht so genau, wie wir mit dieser Rebsorte weitergehen. Schade, dass es ihn nicht mehr gibt. Uns schmeckt er. Und... ich hätte jetzt noch eine Frage an euch, weil unser Podcast heißt ja natürlich Wein hat kein MAD. Habt ihr in eurem Leben mal etwas Kurioses gemacht, entdeckt, geschmeckt, was mit dem
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Also, Max, erzähl mal eine Geschichte, komm.
Also ich habe mir von Bionade so eine ganze Kiste mal gekauft mit verschiedenen Sorten und davon habe ich halt am meisten Litchi irgendwie im Fokus gehabt, weil ich mag Litchi wirklich sehr. Ist halt sehr süß, aber ich mag es halt.
Okay.
Die Kiste war fast leer und meine letzte Litchi-Flasche habe ich dann halt auch getrunken und ich habe gemerkt, also ich habe das wirklich ausgespuckt. Ich konnte es nicht mehr weiter trinken und als ich aufs MAD geschaut habe, stand halt 16.12.22 drauf. Und weil es halt Bionade ist und halt Litchi, sollte es, glaube ich, nicht so lange einfach...
Also du meinst, das MAD ist wichtig. Also oder man sagt man halt, okay, ich probiere mal. Wenn es nicht schmeckt, kann ich es immer noch wegschütten. Aber das Problem ist ja, die Leute kaufen es schon mal gar nicht, wenn es schon kurz vorm MAD ist.
Ja, absolut. Absolut. Gibt ganz viele, die gucken vor dem Kauf schon aufs MAD und sagen, oh, das hebt aber nur noch 3 Monate. Das schaffe ich gar nicht. Dann kaufen sie es nicht.
3 Monate für welches Produkt?
Für eine Kiste Bier.
Für eine Kiste Bier 3 Monate.
Finde ich unverständlich, weil das würde locker funktionieren.
Absolut.
Aber ist es, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, du hast die ganze Kiste getrunken und hast bei der letzten Flasche erst mitbekommen oder gelesen, dass es MAD schon längst überschritten ist.
Nee, also ich hab die letzte Flasche einfach getrunken, weil ich gedacht habe, sie ist wie die ganzen, also wie die anderen, ganz normal. Ich hatte ja auch mehrere Litchi-Flaschen da drin und die letzte hat halt irgendwie sehr komisch geschmeckt.
Ach, das war nur eine Flasche?
Ja, das war nur eine Flasche. Das war nur eine Flasche, die hat sehr komisch geschmeckt, ganz irgendwie so halt kein bisschen nach Litchi. Und dann gucke ich halt drauf aufs MAD und sehe, es ist halt schon eine Weile her.
Also du bist eigentlich dann für das MAD. Du sagst halt, gut, dass es drauf stand, weil eigentlich hätte ich ohne das MAD das Produkt so nicht gekauft.
Ja.
Okay. Die Frage ist ja halt natürlich, wir haben das Problem, dass die Leute immer kürzer kaufen. Das heißt, das MAD muss immer länger sein. Das heißt, wir haben ja in unserem Geschäftle immer noch Weihnachtsbier. Das will mittlerweile auch keiner mehr. Und wie lang ist das MAD bei Weihnachtsbier?
Ja, ich würde sagen bis Sommer.
Bis Sommer.
Also das hebt noch.
Das hebt noch, ne? Aber weil Weihnachten rum ist, schmeckt das Bier nicht mehr? Oder was ist die psychologische Variante dabei?
Ja, man fühlt sich wahrscheinlich so hingezogen, Weihnachten, es gibt was, es nennt sich Fest, Bier, Festwein, was auch immer. Und beim Bier halt dann, keine Ahnung, wenn es halt nicht mehr Weihnachten ist, man will vielleicht nicht mehr sowas, es wird ja auch anders hergestellt, vielleicht so von der Stärke her, vom Alkohol und sowas.
Okay.
Oder wie es allgemein produziert wird oder so.
Weihnachtsbier hat ein bisschen mehr Alkohol, ja.
Dass man vielleicht das nicht mehr will, nicht mehr braucht, weil es Weihnachten nicht mehr ist. Man geht ja davon aus, dass Weihnachten die kälteste Zeit ist im Jahr, obwohl der Winter ja immer noch anhält.
Aber witzigerweise ist, dass die Leute nach Weihnachten sehr viel Starkbier oder Bockbier kaufen. Doppelbock, dunkler Bock. Da seid ja noch viel mehr drin. Das hat ja um die 7%. Und das kaufen sie. Aber da steht nicht Weihnachtsbier drauf. Weihnachtsbier ist dann verpönt, das möchte man nicht mehr. Bockbier ist okay.
Dann machen wir daraus ein Festbier. Feste gibt es immer das ganze Jahr. Also, ja, oder? Dann kann man das eigentlich das ganze Jahr trinken. Ne? Das Weihnachtsbier wird zum Festbier. Aber ich glaube, es ist halt, wir haben einfach einen Zyklus, der wird immer jünger und knapper. Das heißt, wir haben jetzt schon das Fasnet-Bier im Sortiment. Dann Ostern steht wieder vor der Tür. Das gibt das Osterhäsle-Bier. Dann kommen der Maibock wahrscheinlich
die,
schon.
Ja, absolut, die Bockbiere wieder.
Und also MAD finde ich mittlerweile schon teilweise sehr, sehr schwierig, weil letztendlich doch du viele Produkte ins Leergut stellen musst und die abgelaufen sind oder kurz vorm Ablaufen sind und die muss man wegkippen. Ist das richtig?
Richtig. Ich darf es ja nicht mehr verkaufen. Also da, was bleibt uns anders übrig?
Ja, ich habe noch eine Anekdote. Ich kann mich an den ersten Lockdown erinnern. Und da kam unser Chef zu mir und hatte zwei Paletten, die kurz vorm Ablaufen waren. Das war alles für die Gastronomie. Gastronomie, erster Lockdown, alles zu. Keine Chance mehr. Und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und er kam auf die Idee, komm, dann machen wir daraus einen Bierbrand. Und haben wir einen Bierbrand gemacht hier vom Carsten Meyer, Fachhausgeistle. Und jedes Mal, wenn ich an den Flaschen vorbeilaufe, beim Bierbrand, sind 0,2 bei uns, denke ich an den ersten Lockdown. Und muss sagen, wir haben aus, sagen wir mal, der Not eine Tugend gemacht und steht jetzt mittlerweile immer noch schön bei uns. Und mich erinnert es an das erste Lockdown.
An Corona.
An Corona natürlich. Ist vielleicht nicht die schönste Erinnerung, aber ich glaube, wir müssen auch zusehen, dass wir einfach viele Sachen nicht verderben lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Absolut. Aber unser Thema ist ja, Wein hat kein MAD. Wie ist das beim Wein? Ab wann wird Wein, dass man sagen kann, für den Endkonsumenten, nee, der geht nicht mehr. Der wird, wie man, ja, man sagt das so gern, der wird Essig.
Der wird Essig, das
genau.
Heißt, und ihr seht ja, der Neo 2020 ist im Regal. Es ist ganz schwierig, diesen Wein zu verkaufen. Es traut sich keiner ran. Von uns weiß manchmal auch keiner, kann der noch was, ist der noch was? Er ist in einer dunklen Flasche, er ist geschützt, er ist mit Schraubverschluss. Dieser Wein ist wunderbar. Das Interessante ist, er ist 4 Jahre alt. Mittlerweile haben wir 4 Jahre Inflation hinter uns. Er kostet immer noch den gleichen Preis. Eigentlich ein Schnapp. Aber die Psychologie ist auch hier wieder, gerade in Deutschland, vor allem vielleicht in Württemberg, wir trinken immer jünger. Im Ausland, Frankreich, Italien, habe ich die Erfahrung gemacht, da würden die Leute sagen, wenn ein ganz junger Wein kann, ist der noch was oder kann der noch was oder schmeckt der erst, braucht der nicht Zeit, diese berühmte Flaschenreife. Aber bei uns will man immer den jüngsten Wein haben. Und da hast du fast als Verkäufer gar keine Chance. Das heißt, du musst immer so versuchen, das jüngste im Regal zu haben. Das ist, glaube ich, schade. Aber ich würde sagen, ich schenke uns noch mal ein. Der Wein macht Laune. Ich glaube,
mir schmeckt das sehr gut, ja.
Je mehr man davon trinkt, er macht nicht satt. Er ist nicht zu süß. Er hat eine schöne Frische. Die Aromen sind in sich stimmig. Die Flaschenreife hat dem Wein in meinen Augen gut getan.
Gibt es einen Grund, warum Klebron dir nicht mehr fertigt? Weiß man das?
Wir haben bestimmt ein paar Punkte aufgezählt. Das heißt, eine Rebsorte auf dem Etikett ist wichtig.
Die fehlt, ja, das wollen viele.
Dann, wie gesagt, Neo Weiß, das ist, es ist zu wenig Aussage in dem Wein. Das Etikett ist schick, das ist schön. Der Konsument hat wahrscheinlich gesagt, nein, zu wenig Absatz, zu wenig Zahlen. Und dann wird so ein Wein, der eigentlich schön ist, eine Rebsorte, die gut ist, die alte aus alten Reben kommt, dann vom Markt genommen. Wo dann der Kerner reinkommt, in welches Cuvée, wie er verarbeitet wird, weiß ich nicht. Muss man mal den Kellermeister fragen. Aber grundsätzlich sind diese Rebsorten, die verschwinden vom Markt.
Super Überleitung. Oder Max, möchtest du was sagen?
Würde man denn jetzt wissen, wann es zum Beispiel der Neo nicht mehr schmeckt? Sagen wir mal, ich kaufe ihn heute, trinke ihn aber, also möchte ihn aber erst zu einem besonderen Anlass trinken, der sehr weit in der Zukunft liegt.
Ja, bei uns gibt es das auch gar nicht so. Zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird, wenn man, dass man wirklich sagt, ich kaufe jetzt einen Wein und den trinke ich dann. Zum Beispiel, wenn der Sohn und die Tochter 18 Jahre alt ist, ne, dass man sagt, es gibt da Regionen, das ist wirklich eine Tradition, die vergraben und die haben so kleine Kellerchen in Belgien, in Holland habe ich das schon mal gesehen. Und es gibt Familien, die wirklich explizit Weine kaufen, die dann auch alt werden können. Nicht jeder Wein, glaube ich, kann alt werden. Und da ist auch ein bisschen das Wissen und ein bisschen auch die Erfahrung spielt, glaube ich, mit einer Rolle.
Ist für den Laien aber schwierig.
Ist für den Laien eine Schwierigkeit. Ich glaube auch, dass ein Wein auch einen Lebenszyklus hat. Mein ältester Wein, den ich probiert habe, war von 1937.
Ui.
Und das ist kein Wein für jeden Tag, aber es ist natürlich eine Emotion. Das ist vor dem Zweiten Weltkrieg, das sind Emotionen, die dann raufkommen, die sensationell sind. Ne? Und ich mag halt, dass Jahrgänge auf dem Etikett stehen und das hat mittlerweile auch keine Bedeutung mehr. 2020, was ist passiert 2020, wisst ihr vielleicht noch, was habe ich erlebt?
Corona.
Corona, Max, der erste Kuss, weiß ich nicht. Oh. Wann hast du bei uns eigentlich angefangen, 2020? Du bist jetzt schon?
Das sind fast 2 Jahre jetzt schon,
genau,
wo ich da bin.
Ja, super.
Im März werden es 2 Jahre. Ich weiß noch genau, das war eine Woche, bevor ich meinen Führerschein bestanden habe.
Das heißt also, das war dann 2022.
Ja, genau.
Genau, dann müssen wir für dich das nächste Mal einen 22er aufmachen. Ja, also ich glaube halt, dass diese Emotion, die Wein hat, die Jahrgänge hat, aber es ist halt eben auch, man muss mutig sein. Man muss mal auch einen Wein lagern können. Aber welche Häuser, welche Räume haben einen richtigen Keller? Weiß ich nicht.
Wer hat einen Weinkühlschrank zu Hause?
Wer hat einen
privaten Haushalt? Schwierig. Aber wir hatten gerade die Frage, wegen Kerner, alte Rebe. Es gibt ja neue Rebsorten. Was halten wir davon?
Ja, es ist halt auch, glaube ich, diese Rebsorten wie Piwi, also pilzwiderstandsfähige Rebsorten, die jetzt auch wichtig werden. Aber der Kunde... du musst die richtigen Namen finden. Ich kenne eine Rebsorte, die heißt Bronner. Ich meine, wer will eine Rebsorte Bronner auf dem Etikett haben? Natürlich
liest sich nicht so gut.
Ne? Aber ich glaube, wir müssen mehr Mut haben, die Vielfalt der Genetik auch anzunehmen. Und ich glaube, in der Welt gibt es 5000 Rebsorten, bei uns in Deutschland 120 vielleicht. Aber wenn man bei uns in unsere Weinabteilung schaut, sind das 5 bis 10 Rebsorten. Und das ist eigentlich schade, dass eben der Kunde seinen Merlot trinkt, seinen Riesling und eben nicht...
Seinen Trollinger bei uns in der Gegend.
Seinen Trollinger, ne? Und ich glaube halt, wie es überall ist, dass wir einfach mehr zulassen müssen, ne? Mehr offener sein. Und auch für Rebsorten, die zum Beispiel vielleicht Möglichkeiten haben, die Resistenz gegenüber Pilzkrankheiten. Ne? Denken wir an Spritzmittel, die man nicht mehr benutzen darf. Aber in unseren Regalen spielt es keine Rolle.
Was ist denn eine von diesen, in Anführungszeichen, neuen Rebsorten? Gibt es da einen Namen? Also ich weiß, es gibt diese Kreuzungen.
Ich glaube, also ich weiß jetzt einige,
Sauvigny Gris,
ja. Ich glaube, Cabernet Blanc,
ja.
Rot, teilweise sind sie auch noch im Versuchsanbau, haben noch gar keine zugelassenen Namen. Die firmieren dann einfach mit so einer Nummer. Und Ich bin skeptisch, weil ich einfach jeden Tag die Kunden sehe, die letztendlich doch die immer das Gleiche kaufen. Aber wir brauchen neue Kundschaften, die eben sagen, ja, das schmeckt mir. Und das sind Rebsorten, die dann in den Steillagen nicht mehr gespritzt werden müssen, die dem Winzer leichter helfen. Mhm. Ich muss natürlich auch zugeben, ich bin ein Riesling-Fan und die Rebsorte Riesling, ja, die zu ersetzen, ist auch nicht einfach geschmacklich. Mhm. Und
von daher steige ich nicht mit ein. Ich mag Riesling persönlich nicht. Ist mir viel zu sauer. Also wirklich, mich machen diese Burgunder mehr, weißer Burgunder, Grauburgunder, das finde ich viel, schmeckt mir besser.
Okay.
Riesling ist mir zu sauer.
Ja, aber diese rassige Rieslingsäure, ich mag das halt auch teilweise mit einer schönen Süße kombiniert. Das sind schon spannende Weine und wenn wir jetzt dabei sind, es sind langlebige Weine, natürlich. Na. Das heißt also so ein Riesling.
Der Riesling wird kein Essig.
Er wird kein Essig, aber ja, weil natürlich die Säure ein potenzieller Stabilisator ist, die Süße natürlich, ne? Also das muss man schon sagen. Aber wer will einen Riesling von 2016, 2010 kaufen?
Also ich habe an Weihnachten dieses Jahr, beziehungsweise letztes Jahr, 2024, waren wir bei der Familie zum Essen und das war auch vorhin die Frage, Erlebnis mit MHD. Da hat der Opa einen Lemberger von 2005 mitgebracht.
2005.
Merkle Lemberger, 2005. Okay. Ich weiß nicht, wo er den rausgerammt hat, aber ne, der Klassiker.
Also
bei Opa im Keller haben wir aufgemacht. Ich habe es aber auch zu spät gesehen.
Ja.
Ich war unvoreingenommen. Ich habe ihn einfach getrunken und sagte, das ist ein Lemberger, den trinken wir halt einfach. Erstaunlich gut. Erstaunlich gut. Für das, dass er ja mittlerweile fast 20 Jahre alt zu dem Zeitpunkt. Erstaunlich gut.
Merkle, Ochsenbach, ein Top-Weingut, haben bestimmt auch einen guten Korken. Beim Opa hat er...
Der war mit Korken, ja.
Und hat der Opa einen guten Keller?
Ja. Ich weiß nicht, über einen Weinkeller, dabei hat einen Keller.
Er hat einen Keller, flachgelagert. Ja, das sind alles solche Faktoren. Steht diese Weinflasche, sagen wir mal, 10 Jahre bei uns im Schaufenster? Ne, wo das Licht draufkommt, Faktoren sind. Ja,
Wärme, Kälte.
Der gleiche Wein ist kaputt, der andere Wein, der gut gelagert ist, ist ein Gedicht. Das heißt, wir müssen auch wieder lernen, überhaupt Weine richtig zu lagern. Ich glaube, das ist auch. Und wir müssen unvoreingenommen sein. Das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ne, unvoreingenommen. Und dann muss man dann auch mal den Winzer loben und sagen, du hast richtig gute Arbeit gemacht. Aber ich weiß, 2005 war aber auch ein verdammt guter Jahrgang. Ne? Also das muss man natürlich auch sagen. Also 2005, ich weiß es nur so noch hinten im Kleinhirn, Bordeaux 2003, das heiße Jahr 2005, sind die abgegangen, die Preise ohne Ende. Das heißt, wer sich damals Bordeaux-Weine eingelagert hat, der hat eine Wahnsinnspreissteigerung gemacht. Das heißt also, der Jahrgang war sehr gut. Und und die Rotweine können das. Der Lemberger kann das, glaube ich. Der Trollinger, glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt Rebsorten, die können es, aber der Lemberger kann es auf jeden Fall. Und das ist ein schönes...
War super lecker.
Ich glaube, es ist auch eine schöne Geschichte. Und ich finde auch dieses... Den Satz, den finde ich super, dieses unvoreingenommen, ja. Max. Ne? Ja, es ist... wir haben es verlernt, einfach mal zu sagen, ja, den mache ich auf. Und... bei uns gibt es eine Regel, wenn ein Kunde einen älteren Wein bei uns kauft, wir ersetzen ihn, wenn er nichts ist. Das heißt, wir müssen in Vorleistung gehen, dass dem Kunden das Signal gibt, du kannst ihn kaufen.
Du kannst uns vertrauen.
Du kannst uns vertrauen. Kannst uns
vertrauen.
Sollte es nicht sein, du kriegst das Geld
wieder zurück. War ja letztens der Wein von 2015 auch, ne?
Ja. Also es ist sehr immer gut so.
Angekommen.
Oder das hat. Aber eins muss man natürlich auch sagen, manchmal muss man auch sich dahin trinken. Das heißt, man muss es auch, man muss es mögen. Das heißt also, man muss seinen Geschmack auch dahin entwickeln. Das heißt, ich glaube nicht, dass man früh morgens aufsteht und sagt, ich mag jetzt alte Weine, sondern man entwickelt seinen Geschmack.
Absolut.
Das heißt also, das wollen wir mal machen. Und ich freue mich, dass ihr hier seid zu unserem ersten Podcast. Richtig schön mit euch hier zu diskutieren. Gerade Max, du wirst hier noch zum richtigen Weinkenner werden.
Ja.
Ich hoffe, dass der Opa vielleicht noch eine Flasche von 2005...
Ich frage ihn. Ich frage ihn.
Das wird dann...
Wäre witzig, ja.
Genau. Und so, lieber Max, lieber Dominik, es freut mich. Es ist eine launige Runde hier. Und die Überleitung zu diesem Lemberger 2005 vom Opa finde ich richtig gut, weil ich habe jetzt einen schönen Rotwein für euch. Einen besonderen Rotwein von einem Winzer aus Südfrankreich. Und ich weiß, Dominik, dass du gerne dort Urlaub machst.
Ich gehe jedes Jahr nach Südfrankreich, liebe es dort, ja.
Und der Wein heißt Art de Vivre, wie unsere erste Episode. Und der Winzer ist einer der Superstars, Gérard Bertrand, ehemaliger Footballspieler. Das heißt, er war dann, glaube ich, sogar der Kapitän der französischen Nationalmannschaft und hat ein ganz kleines Weingut vom Papa übernommen, der früh verstorben ist. Und mittlerweile besitzt er über 20 Weingüter. Hat wirklich die berühmtesten Weine Südfrankreichs. Der berühmteste Rosé, fällt mir jetzt gerade ein, ist der Rosé de Temple, glaube ich, genannt. Die Flasche mittlerweile bei 200 Euro. Und wirklich ein toller Mann, der auch früh angefangen hat, biologische Weine zu machen, anzubauen. Gute Ideen, und ich habe für euch einen Wein aus der Weinabteilung gefunden in der Tonflasche. Und da bin ich selbst gespannt, wie ein Wein sich nicht in der Glasflasche entwickelt, sondern in einer Tonflasche. Und es ist auch so ein bisschen zurückdenkend, dass die ersten Weine in einer Amphore gemacht worden sind oder gelagert worden sind. Und den schenke ich euch mal ein. Lieber Max, ein Schlückchen für dich. Dominik. Und der Wein ist von 2016 und ein
Südfranzose. Riecht so gut.
Sehr gut.
Ein Südfranzose.
Sieht auch wirklich sehr schön aus, muss ich echt sagen. Ja.
Klassische Rebsorten, Syrah, Grenache, Mourvèdre. Ein Wein, der auch so ein bisschen das Leben widerspiegelt, ne? Was man einfach sagt dazu, Lust am Wein, an der Historie, an der Region. Das ist das Region Languedoc, die verschrien ist von eigentlich billigen Weinen. Und ich merke eure Reaktion.
Wow.
Der Wein ist fast 10 Jahre alt, aber ich muss sagen, Farbe, eine tolle Brillanz. Mir gefällt er auch schon hier vom Aussehen her. Dieses berühmte Kirchenfenster, was man so runtergeht, man merkt, das ist kein, ist schon, der hat schon ein bisschen Alkohol, der hat ein bisschen Glycerin. Richtig schön. Und Gérard Bertrand, wie gesagt, das wäre bestimmt für dich der nächste Besuch, hat, wie gesagt, eine Facette von spannenden Weinen und Weingütern aufgebaut. Toller Typ. Ich habe ihn persönlich noch nicht kennengelernt, aber ich muss sagen, wenn man so einen Wein machen kann.
Super lecker. Super. Ich bin aber auch Fan von Syrah. Das ist eine Rebsorte, mag ich ganz, ganz arg. Ganz, ganz arg.
Auch hier ist es einfach auch so, dieser Wein steht in der Tonflasche. Eine Tonflasche kann man wiederverwenden. Eine schöne rote Rose reinstellen. Wie auch immer. Das heißt, auch hier ist wieder dieser Nachhaltigkeitsgedanke da. Und das ist für mich einfach. Und Tonflasche, man merkt letztendlich, ist es keine Lichteinflüsse. Es ist eigentlich ein schöner Behältnis, um auch Wein alt werden zu lassen. Und ich muss noch eine Story jetzt erzählen. Hat ein Winzer hier bei uns in unserer Region mal eine Tonflasche gemacht, abgefüllt. Und das war der ehemalige Jupiterkeller. Der hat einen Wein dort reingemacht und diese Flasche habe ich gefunden. Und da habe ich schon damals gesehen, dass auch dieser Wein bei uns eine wunderschöne Entwicklung in der Tonflasche hatte. Also die Tonflasche soll man überlegen, auch mal für andere Winzer öfters zu verwenden.
Wahrscheinlich eine Kostenfrage, oder?
Ja, ich glaube, ich
weiß es nicht. Die Tonflasche in der Masse zu machen, wenn jetzt
und ich glaube,
Weingut X... 100.000 Flaschen abfüllt, das wird... Boah.
Ja, und es ist halt auch so, der Kunde hat es halt nicht angenommen. So wie bei uns ja. hier auch. Das heißt, ja. Dieser Wein, aktueller Jahrgang, glaube ich, wird verkauft 2021. Hier wieder ein Wein, der im Regal steht und bis jetzt noch keine Käufer gefunden hat.
Weil sich Leute nicht trauen.
Weil sich Leute nicht trauen. Aber auch hier, glaube ich, ist so ein bisschen dieser... vielleicht hilft unser Podcast ja dazu, dass die Leute mutiger werden.
Hoffentlich. Probiert was. Probiert Neues. Geht mir auch so. Ich war früher auch, dachte ich, ich kaufe nur das, was ich kenne. Bekannte regionale Weingüter. Mhm. Aber mittlerweile sehe ich mich auch in der ausländischen Abteilung und probiere einfach aus. Und da hindert mich noch nicht mal die Sprachbarriere, weil ich kann viele Etiketten nicht mal lesen. Mein Französisch ist nicht das Beste. Und wenn ich dann lese, naja, gut, zum Glück hier in dem Fall steht es auf Englisch drauf.
Es steht auf Englisch drauf.
Und Französisch, genau.
Und es ist, wie gesagt, eine Hommage an Südfrankreich, schreibt er dort. Und an die Natur natürlich. Ne? Und es ist, wie gesagt, auch so ein bisschen die Idee, was ich schon auch betont habe, die ersten Weine, die in einer Amphore gemacht worden sind. Ist mittlerweile auch wirklich, einige Starwinzer haben wieder die Amphore wiederentdeckt. Ich war dieses oder letztes Jahr in Bordeaux. Man sieht mehr und mehr Amphoren auch in den Weinkellern. Das heißt, die Amphore hat seine Renaissance und man möchte halt auch die Amphore trägt eher zur Entwicklung des Weines bei und hat keine so starken geschmackliche Einwirkung wie das Holzfass. Und das spürt man bei diesem Wein auch. Du hast jetzt den Syrah ja. als starke Rebsorte, ja. du hast den Grenache, du hast den Mourvèdre als sehr, sehr würzige Rebsorte. Und es sind keine Einflüsse vom Holz, sondern die Amphore oder die Tonflasche hat einfach eine schöne Entwicklung für diesen Wein gegeben. Und sieht auch schick aus, muss ich echt sagen.
Wirkt sehr wertig, ja.
Sehr, sehr wertig.
Ich muss ehrlich sagen, jetzt so neben dem Neo, auch der sehr schön, dieses glänzende Glas. Aber hier so ein schwerer Ton.
Also,
schwerer Ton.
Schwerer Ton. Das heißt, der nächste Besuch, wann bist du in Südfrankreich?
In den Pfingstferien.
Lieber Gérard Bertrand, mein Kollege Dominik wird vorbeikommen und wird den einen oder anderen Wein von dir testen. Ich werde dich persönlich noch
mit Anhänger. Ich komme mit Anhänger, weil ich muss ja noch was zurückschaffen.
Genau.
So Platz habe ich nicht. La Boom ist auch ja um die Ecke.
La Boom, genau. Das Weingut natürlich. Ah, da sind so viele gute Weingüter. Du wirst wahrscheinlich ja. auch wieder zurückkommen wollen.
Doch, doch. Aber braucht dann eine neue Leber.
Ich brauche eine neue Leber. Ich habe mit meinem Hausarzt gesprochen. Es gibt eine neue Studie und die besagt, Alkohol ist grundsätzlich schädlich. Grundsätzlich schädlich. Und er hat mir gesagt, ja, er nimmt aber noch die alte Studie.
Das mit dem ja, gewisse Gramm.
Genau, er hat mir jetzt, ich habe die Grammzahlen vergessen, dass so und so viel pro Frau, pro Tag, pro Mann in Ordnung ist.
Zu dem Hausarzt wechsle ich auch.
Genau.
Der ist mir sympathisch.
Und ja, und das halt also, wie ich glaube, wir müssen auch da eine Lanze brechen. Natürlich, sage ich jetzt mal, wir wissen alle, es gibt auch in Südfrankreich oder auch in Griechenland, Menschen werden alt, gutes Olivenöl, guter Wein. Aber wissen auch natürlich, dass, wenn es nicht in Maßen ist, dass der Wein auch oder der Alkohol schädlich ist, gar keine Frage. Aber ja, ich glaube, wir...
Die Dosis macht das Gift.
Die Dosis ist und ein Gläschen. Und wenn die Weine auch gut sind, vielleicht auch noch zum Essen sind, ne? Wenn sie Emotionen erzeugen, und das hat mir mein Hausarzt auch gesagt, der hat gesagt, du, wichtig ist, dass man zusammen das Essen genießt, den Wein trinkt. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Fernfahrer bin und mein Schnitzel frühmorgens um 3 in irgendeiner Raststätte zu mir nehme, oder ob ich das gleiche Schnitzel mit Freunden mittags um 12 in einer netten Runde esse. Das Schnitzel Richtig. Ist das gleiche, aber ich glaube, auch so wie wir das jetzt hier machen, dass wir, und deshalb, ich schenke dir nochmal ein, Dominik, weil ich merke, du hast den Wein schon ausgetrunken. Und stoß nochmal mit euch an. Unser Podcast, unsere Episode geht so langsam, glaube ich, neigt sich dem Ende entgegen. Wir wollen ja hier nicht die Leute langweilen. Ich bedanke mich bei euch. Es war ein launiger Sonntagnachmittag mit euch. Ich mache mal Reklame für unsere nächste Episode und da freue ich mich, dass unser Siggi vom Weingut Siggi in Hesigheim zugesagt hat. Und da werden wir hier über die Steillagen, über Mundelsheim.
Ich habe es schon auch im privaten Umkreis erzählt.
Ja.
Die freuen sich alle sehr. Die kennen ihn. Die sagen, es ist ein super witziger Kerl. Es wird super spaßig mit ihm. Sehr offener Mensch.
Und er rettet die Steillage, er rettet wie gesagt, er ist leidenschaftlicher Winzer. Er wird uns bestimmt spannende Weine mitbringen.
Ich hoffe, auf jeden Fall.
Und da würde ich sagen, am Schluss kann ich nur sagen, Dankeschön und à votre santé. Auf euch.
Merci.
So, Dankeschön. Also.
Bis zum nächsten Mal.
War launig, war gut.